Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Juli 2025. Dominik Feusi, Markus Somm. Jetzt Abo, 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 Abo. Das ist ganz wichtig, damit die Sendung Bern einfach kann weiterlaufen. Sie läuft sowieso weiter, aber ihr müsst einfach abonnieren, das würde uns sehr freuen. Nebelspalter.ch, dort abonnieren und ich betone es, weil ich es immer wieder höre. Natürlich haben wir viel zu lesen, überall. Aber erstens, der Nebelspalter bringt Sachen, die ihr sonst nie lesen könnt. Und zweitens, ihr müsst nicht alles lesen. Es ist alles gut, aber ihr müsst nicht alles lesen. Also, abonnieren, nebelspalter.ch. Gut, wir haben ein paar Meldungen aus Bundesbern, obwohl im Bundesbern natürlich eben langsam ab Ferienstimmung aufkommt und fast nichts mehr läuft. Dominik, was gibt es zu berichten?
Ja, das war lustig. Gestern Abend sind die letzten Kommissionssitzungen zu Ende gegangen. Nachher hat man im Café Federal ziemlich viele Politiker gesehen, relativ gelöst, dort sitzen, Bier, Weisswein. So fast ein bisschen so eine Stimmung von Nostalgie. Oh, jetzt gehen wir heim in die Sommerferien. Sie haben uns so lange nicht mehr, nämlich bis Mitte August durch die Politikferien. Ich habe auch heute mein letztes Bundeshausbriefing geschrieben für den Sommer, weil das nützt nichts. Nächsten Freitag kann man nichts schreiben. Bundesräte und ihre Entourage, ja, die tun wahrscheinlich schon auch arbeiten. Die haben Sachen mit heimgenommen oder kommen ins Büro und tun ein bisschen vertieft vielleicht Sachen prüfen, bevor sie dann sicher auch noch ein bisschen in die Ferien gehen. Aber darum tun wir nachher liefern, was gelaufen ist noch. Die Finanzdelegation, das ist ein ganzes kleines Gremium, drei Nationalrat, drei Ständeräte, die zusammensitzen. Die haben eigentlich Einblick gehabt auch in die F35-Problematik, wenn sie haben wollen. Es ist ein kleines Gremium, das Aufsichtstätigkeit hat mit den Schlüsselprojekten in der Bundesverwaltung. Und die schreiben heute, ja, also sie haben da so Takt, sie haben da so festgestellt, dass der Bundesrat Ursachen analysiert hat und bereits eine Reihe von Massnahmen eingeleitet oder in Planung hat. Und es gäbe aber noch weiteren Handlungsbedarf und man hat jetzt das gesagt und man will Transparenz und man will alles wissen. Was nicht drin vorkommt ist, was haben wir eigentlich bis jetzt gemacht? Wann haben wir eigentlich was gewusst? Also sie sind höchst intransparent und das finde ich schon. Also wenn es denn so ein geheimes Gremium gibt und es wollen alle dort rein, weißt du, weil die sehen Sachen, die sonst niemand sehen, aber am Schluss machen sie es selber, sagen jetzt nicht, was sie überhaupt gemacht haben.
Aber konkret, gell? Also die haben die Verträge gesehen. Oder? Die haben die Verträge gesehen oder die haben die Papiere gesehen, wo Danzig am Sonntag zitiert hat, oder? Wo drin steht, Confidential Paper von den Amerikanern, wo sie eben sagen, Fixed Price, aber eben auch erklären, was sie meinen. Das ist das Extreme. Das steht ja in dem, also wenn Danzig am Sonntag das richtig schildert, aber das ist das Verrückte. Es steht in dem Papier, dass der Preis erst festgelegt wird, die Verhandlungen zwischen der Regierung von Amerika und dem Hersteller. Dass dann der Fixed Price gilt. Also, wer das gelesen hat von diesen Leuten, sollte doch eigentlich das gewusst haben.
Es ist nicht sicher, es kommt aus der Medienmitteilung nicht raus, ob sie es gelesen haben. Im Gegenteil, sie schreiben, dennoch erkennt die Delegation weiteren Handlungsbedarf, um nicht nur die Geschehnisse rund um das Missverständnis beim Festpreis aufzuarbeiten. Das tönt alles danach, dass sie eben nicht angeschaut haben. Bösartige Unterstellung von mir. Mir schmeckt für mich schon ein bisschen daran, dass die Finanzdelegation ein unglaublich edles, verschwiegenes, wichtiges Gremium ist, aber am Schluss irgendwo durch ein bisschen versagt hat.
Ja, und vor allem eben, sie haben einfach den Bundesbeamten, den Projektleiter und der Bundesrätin Viola Amherd einfach blind geglaubt. Also, ich meine, es ist schon. Also, ich muss sagen, auch da ist ein grosser Tolken im Heft. Wir werden es wahrscheinlich gar nicht richtig erfahren, weil nämlich niemand das Interesse hat, dass das rauskommt, weil zu viel wahrscheinlich Mitwisser sind. Ich meine, mich nimmt auch Wunder, was der Bundesrat gewusst hat, der Gesamtbundesrat. Also, ich meine, was haben die gesehen? Haben die auch einfach die Viola Amherd geglaubt? Und haben die das nie nachgefragt? Also, sehr, sehr eigenartig. Gut, was ist sonst noch zu melden?
Noch mehr Sicherheitspolitik, die Sicherheitspolitische Kommission vom Ständerat, die hat auch, wie die Nationalrätliche Kommission, die Armeebotschaft genehmigt, mit einem zusätzlichen Verpflichtungskredit für Munition. Du erinnerst dich, im Nationalrat ist denn das gescheitert. Wir haben die Abstimmung in die Liste vom Pranger genommen. Es sind 18 Mitte-Nationalrätinnen und Nationalräte gewesen, die dort sicherheitspolitischen Komplettausfall vom Hirn hatten und dann die Munition verweigert haben. Jetzt im Ständerat probiert man es nochmal. Und es ist ja interessant, weil im Ständerat die Mitte eine Macht ist. Es schmeckt wieder danach, dass wieder mal bei der Mitte die Ständeräte eine gute Politik machen und im Nationalrat die Fraktion komplett mit links auseinanderfledern.
Ja, es ist interessant, der Gegensatz wird immer grösser, hat man den Eindruck. Also im Nationalrat hat man einfach den Kindergarten von der Mitte Parlamentarier und im Ständerat sind die Erwachsenen. So kann man das vielleicht sagen. Gut, was gibt es sonst noch zu melden?
Eine letzte gute Meldung, die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie vom Ständerat, die lehnt die Klimafonds-Initiativen ab. Du erinnerst dich, das ist da das Anliegen, ein halbes bis ein ganzes Prozent vom Bruttoinlandprodukt müsse der Bund sozusagen den Menschen aus dem Portemonnaie abzwacken und dann tut man mit dem dann Klima schützen. Wahrscheinlich der Roger Nordmann würde dann zurückkommen auf Bern und würde die, das wäre so rund 3,5 bis 7 Milliarden pro Jahr Stand heute, würde er dann verteilen. Und das ist, wir haben es glaube schon mal erwähnt, das ist der primitive, muss wirklich sagen, ein bisschen primitive Glaube, dass der Roger Nordmann oder irgendein anderer Bürokrat besser weiss, was für das Klima gut ist, als die Weisheit von ganz vielen Ingenieuren, Unternehmern und Techniker und guten, interessanten Leuten in einer offenen Gesellschaft im Markt.
Aber es ist schon interessant, Dominik, ich muss auch sagen, jetzt haben wir ja die Hitzewelle. Und der Tagesanzeiger tut ja wirklich tapfer jede Temperaturveränderung schön dramatisieren und brutal darstellen, selbstverständlich. Aber irgendwie das Klimathema ist zurzeit, das kommt dann vielleicht wieder, aber zurzeit ist das tot. Also es ist schon ganz verrückt, wie man erlebt an einem Thema, wo sich ja in der Realität gar nichts geändert hat. Das Klima wandelt sich seit Kopf und Deckel 300'000 Jahre. Aber jetzt ist es irgendwie, politisch ist es zurzeit vollkommen tot. Wie kann man das eigentlich erklären?
Ich glaube halt wirklich, es gibt zwei Sachen. Einerseits, die auf dieser Musik gespielt haben, die haben auch übertrieben. Also du kannst nicht 10 Jahre lang sagen, das nächste Jahr verbrennt die Welt. Oder? Das geht einfach nicht. Und das Zweite, glaube ich, die Massnahmen, die sie gefordert haben, sind derart abwegig, dass die Mitte, die es gibt in der Gesellschaft, die durchaus sagt, wir sehen ja, wie sich das Klima wandelt, die durchaus auch bereit wäre, etwas zu machen. Aber du holst die nicht ab mit extremen Beispielen, mit extremen Schlagzeilen, mit extremen Forderungen. Die Klimabewegung ist tot. Ich verfolge es auch ein bisschen so, weißt du, die Klima-Channel auf Telegram und so. Das haben sie kürzlich. Klimajugend Zürich hat sich getroffen. Auf dem Foto hast du 3 Leute gesehen, die alle mindestens 50, wenn nicht 60 sind. Und ein verkleideter Eisbär. Ja, aber das ist jetzt nie geworden. Und es ist irgendwo durch tragisch, weil die haben nie richtig Debatten können führen, aber es hängt da rein. Und an ihren grünen Gespänli, an ihren linken Gespänli, die das natürlich ausgenutzt haben für einen Wahlsieg 2019. Aber schon 2023 haben sie die Sitz wieder verloren.
Und ich glaube, es hat natürlich auch damit zu tun, eben, die ganze Zeitgeist ist viel konservativer geworden, seit man den Donald Trump haben, sind alle obsessiv beschäftigt mit dem Donald Trump. Das führt, der saugt richtig Sauerstoff aus allen politischen Themen raus, oder? Das muss man schon sagen. Überall hat man das Gefühl, es ist gar kein Thema mehr. Man sieht es ja bei den Rahmenverträgen, das würde ich sagen, ist jetzt das interessanteste Thema. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist bei der Bevölkerung noch nicht wahnsinnig angekommen. Das ist beim Nebelspalter und in den politischen Eliten ein Thema, aber Völkerung auch noch nicht, was normal ist. Also das geht noch lange, bis die Abstimmung kommt. Aber gut, ich will hier an diesem Ort 2 wichtige Berichtigungen vornehmen. Erstens, ein Leser hat geschrieben, er darf uns nicht abonnieren, weil wir dürfen immer über das Velofahren schimpfen. Wenn wir mal etwas klarstellen. Velofahren ist doch gut. Ich fahre doch gerne Velo. Deshalb bitte jetzt das Abo nochmal abschliessen. Nein, was mich aufregt, ich meine es jetzt ernst, ich meine es jetzt nicht nochmal kommerziell geleitet. Was uns aufregt, ist der Fetisch, der politische Fetisch, den man aus dem Veloweg gemacht hat, aus dem Velotunnel, aus dem Velofahren. Und das ist vor allem im rot-grünen Zürich, aber im rot-grünen Basel und im rot-grünen Bern genau das Gleiche. Man hat wirklich das Gefühl, das ist noch das letzte wichtige politische Anliegen der Rot-Grünen. Und sie übertreiben eben auch da, was die Kosten betrifft, was die Bedeutung betrifft, was den Umbau von unserer Stadt betrifft, dass man am Schluss gar nicht mehr, ob als Fußgänger oder als Automobilist, fast nicht mehr für sich kommt. Das ist, was uns stört. Es stört uns doch nicht das Velofahren. Das Velofahren ist ja seit 100 Jahren da. Es ist eine alte Technologie, gut eingeführt. Wir haben nichts dagegen. Ist gesund. Also das ist mal das Erste. Und das Zweite, das ist jetzt noch viel ernster. Ich habe die gestern pauschal alle Frauen beschimpft und gesagt, Steuererklärungen müssen wir arme Siechen von Männern immer ausfüllen. Und keine Frau füllt die aus. Und die sollen sich melden. Ich rufe an. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Telefone müssen führen. Es sind ein paar E-Mails von Frauen, die darauf bestanden haben. Nein, sie haben zu Recht gesagt, sie haben die Steuererklärung ausgefüllt und der Mann hat keine Ahnung. Tut mir leid, nehme ich alles zurück. Die Telefone habe ich gemacht. Mache noch ein paar andere Telefone, hat noch recht viele Telefone zu machen. Aber ich muss jetzt einfach sagen, tut mir leid, hat nicht gestimmt. Pauschalisierung. Unnötige Zuspitzung. Was wir ja fast nie machen in dieser Sache.
Aber Markus, mindestens eine Zuschrift, die auch ich bekommen habe, hat die Frau gesagt, sie hätte also überhaupt keine Lust, in Zukunft zwei Steuererklärungen auszufüllen. Also dort, auch bei diesen Frauen ist die Individualbesteuerung nicht unbedingt beliebt, die nämlich arbeiten müssen.
Genau, es ist ein bisschen mühsam, aber wie gesagt, Steuererklärungen, wir alle lieben unsere Steuererklärungen. Und jeder, der kann, freut sich darauf, wenn er die Steuererklärung darf ausfüllen. In meiner Familie ist es nicht so. Es ist nicht so, dass ich und meine Frau Streit haben, wer dort die Steuererklärung machen soll, sondern es macht der Steuerberater. Muss ich dir auch noch sagen. Ich faule sie. Ich mache sie auch schon lange nicht. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Und das ist ein interessantes Interview, das heute in der Zürich-Zeitung gekommen ist, zum Thema Familiennachzug, Personenfreizügigkeit, wo erweitert wird. Dominik.
Ja, Auskunft gibt der Vincenzo Mascioli, Chef vom Staatssekretariat für Migration. Und es ist interessant, eigentlich, wenn man genau liest, tut er alles bestätigen, was letzte Woche Katharina Fontana in der NZZ geschrieben hat. Er bestätigt, dass Personenfreizügigkeit ausgeweitet wird. Er sagt einfach, nicht so fest. Er bestätigt, ja, dass mit dem Familiennachzug eigentlich eben ein bisschen mehr Leute kommen, aber er sagt, das ist schon heute so, oder? Und er bestätigt zum Beispiel auch, dass es gar nicht 5 Jahre braucht bis zu dem Daueraufenthalt, sondern dass 3,5 Jahre reicht. Er hat aber dort einen wunderschönen Satz, eben, Frist wird erst verlängert, wenn man 6 Monate oder mehr Sozialhilfe bezieht. Das ist auch, das hat Katharina Fontana auch so geschrieben. Wer hingegen arbeitslos wird, sich aber weiterhin um Arbeit bemüht, das heisst also bei der Arbeitslosenversicherung Geld überkommt, oder übersetzt, gilt bis zu einem gewissen Punkt als Erwerbstätiger. Also er bestätigt auch, man kann Arbeitslosenversicherungsgelder beziehen und trotzdem als Erwerbstätiger gelten. Das ist alles grossartig. Und er sagt einfach, das ist ja jetzt bei vielen Themen so, auch wo wir beim Nebelspalten können. Der Bund tut überall betonen, es stimmt, aber es ist erstens nicht so schlimm und zweitens haben wir nichts Besseres halt bekommen.
Genau, und es ist ja interessant, oder, wenn ein Bundesbeamter sagt, es wird viel weniger schlimm und die Zahlen, da müsst ihr keine Angst haben. Ja, nicht meinen, da gäbe es wahnsinnig viel. Wir erinnern uns sehr gerne an Prognosen vom Bund, die sogar im Abstimmungsbüchli gestanden sind. 8'000 Nettozuwanderung hat der Bund gesagt, wo wir Personenfreizügigkeit eingeführt haben, besser gesagt, bevor wir abgestimmt haben. 8'000. Jetzt sind es im Schnitt, glaube ich, etwa 50'000 netto seither jedes Jahr. Völlig absurd, sich täuschen. Und es ist natürlich auch da völlig offensichtlich, dass man sich täuscht. Besser gesagt, ich glaube nicht, dass sie sich täuschen. Sie wissen es ganz genau. Weil es ist, oder zum Beispiel beim Familiennachzug finde ich es doppelt einfach unverschämt, wie er das probiert abzutempieren. Es ist doch völlig ein anderer Fall. Heute ist es so, du hast einen Arbeitsvertrag, kommst in die Schweiz und kannst den vollen Familiennachzug machen. Aber das ist doch noch nicht das Gleiche, wie wenn du weisst, ich kann für immer bleiben. Das ist doch ganz etwas anderes. Die Schwiegereltern und die Eltern und Großeltern holst doch erst, wenn du sicher bist, kannst du die ganze Familie für immer bleiben und musst nicht mehr ausreisen. Also von dem her ist ein qualitativer Sprung. Der qualitative Sprung, merkt euch den, ist, nach 3,5 Jahren arbeiten in der Schweiz, können die Leute immer da bleiben und sie könnten ihr ganzes Leben im Sozialstaat verbringen. Und wenn er sagt, sie können nicht direkt in den Sozialstaat einwandern, ist auch das zwar faktisch genau richtig, aber es ist halt gleich eine Irreführung. Weil nach 3,5 Jahren kann er einwandern in den Sozialstaat. Wir sind eine ganze Sippe. Er kann 20, 30 Personen mitnehmen, die alle nicht einmal die Nationalität haben, die er selber hat, weil er EU-Bürger ist. Nein, es ist eine massive Ausweitung. Und ich muss auch sagen, ich habe es also mit Interesse gelesen, weil ich auch gedacht, jetzt nimmt es mich Wunder. Weil man natürlich in Bern gehört hat, die furchtbare Katharina Fontana, die hasst es ja wie Pest. Das ist klar. Hat mich Wunder genommen. Gibt es Sachen, die sie vielleicht falsch dargestellt hat? Nein, hört gut zu. Jedes Wort stimmt, wo Katharina Fontana in der Zürich-Zeitung geschrieben hat.
Hinzu kommt noch, dass die beiden Interviewer so ein bisschen, ich finde, fast der grösste Vorwurf gar nicht bringt, gar nicht fragt. Katharina Fontana hat nämlich geschrieben, und das stimmt auch das, oder, dass wenn der Gerichtshof von der EU die Unionsbürgerrichtlinie irgendwie ausweitet, oder, und das macht er ja, weil er ist für the ever closer Union zuständig, also er hat einen Auftrag, dass Europa immer mehr so zu entscheiden, dass Europa immer mehr zusammenwächst. Wenn er das macht, dann wird das direkt angewandt vom Bundesgericht. Oder? Das ist heute schon so. Und wenn das in Zukunft noch enger wird, ist das noch mehr so. Und das fragt man gar nicht, weil dann kann eben wirklich das sein, dass plötzlich gar nichts mehr der Familiennachzug noch viel einfacher wird. Oder vielleicht wird die Frist von 5 Jahren auf 4 Jahre gesenkt oder so. Es ist alles denkbar. Und was dann passiert, weiss man offenbar in der Bundesverwaltung gar nicht. Bei so einem Hintergrundgespräch ist dann da irgendwie sehr, sehr ausweichend geantwortet worden.
Oder man will es gar nicht wissen, oder? Weil, eben, man will jetzt einfach mal die Verträge. Um jeden Preis. Man will jetzt die einfach unterschreiben. Man will jetzt einfach Ruhe. Was man da unterschreibt, ist nämlich auch diesen Leuten praktisch erstens offensichtlich gleich. Und zweitens, teilweise habe ich eben das Gefühl, du hast es bestätigt. Sie wissen es ja selber nicht. Und es kommt noch dazu, dass man es zum Teil einfach nicht wissen kann. Weil der Witz ist ja genau das. Und deshalb warnen wir vor diesen Rahmenverträgen. Die EU kann nachher einseitig alles so entwickeln, wie sie wollen. Und sie können das entweder das Parlament oder die EU-Kommission oder eben noch viel gefährlicher, der Gerichtshof. Und von dem her, also wer sich auf so einen Blankoscheck einlädt, wo er einem anderen Partner das Recht gibt, er kann ständig alles neu interpretieren und neu entwickeln. Also der ist vor allem ein guter Geist verlassen. Ich habe mir noch etwas anderes gedacht, oder die Unionsbürgerrichtlinie, nimmt mich auch noch Wunder. Wenn man die Richtlinien anschaut von der EU, da geht es natürlich schon darum, dass letztlich alle EU-Bürger sollen in den Staaten, wo sie leben, politische Rechte bekommen. Das Ausländerwahlrecht haben sie schon auf lokaler Ebene. Und wie weit denn das geht, ob dann zum Beispiel ein Deutscher langfristig eben auch sollte in Frankreich können wählen, wenn er in Frankreich lebt, muss man noch anschauen, aber das würde uns dann auch betreffen. Und alle die deutschen Syrer, wo jetzt eingewandert werden, die können nachher bei uns in Bülach auch stimmen und wählen. Wollt ihr das? Wer das will, der soll anrufen. Der soll auch anrufen, der kann mich tun, auch privat wieder anrufen. Also wer das will, bitte Adresse und Telefonnummer.
Interessant ist noch, weißt du, weil du jetzt von der Rechtsübernahme geredet hast, gestern Financial Times, nicht im Verdacht, konservativ zu sein, im Gegenteil, sehr europhil. Sie haben in einem Artikel wunderschön das gebracht, weißt du, mit der dynamischen Rechtsübernahme, wo ja Befürworter da sagen, das sei etwas ganz anderes. Und der Financial Times macht dann einfach einen Gedankenstrich und sagt, das sei eine automatische Rechtsübernahme. Grossartig. Und das zeigt ja, also, wir müssen nicht die PR-Floskeln, da müssen wir bei uns gar nicht verwenden, weil das nichts bringt.
Absolut. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. AKW 2050, da ist eine Studie rausgekommen, wo wir von Anfang an das Gefühl hatten, ja, das ist ein bisschen ein fauler Kompromiss unter den Autoren. Der Alex Reichmuth hat die Studie mal genau angeschaut. Was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, ich finde, man muss das ein bisschen zusammenfassen. Es ist eben, da sind verschiedene Leute am Arbeiten gewesen. Es ist ein bisschen komisch. Und interessant ist ja einfach, die Studie zeigt auf, es gibt an sich 7 regulatorische Schritt, bis man kann wirklich ein AKW bauen kann. Und das ist ja verrückt. Und du erinnerst dich vermutlich wie ich, dass natürlich Links-Grün, solange sie nie Initiativen durchgebracht haben zum Ausstieg aus der Atomenergie, und sie haben bis heute keine einzige durchgebracht, oder? Haben sie natürlich immer probiert, entweder mit Moratorium zu arbeiten oder mit irgendwelchen Zwischenschritten einbauen. Und es sind 7 Schritte eingebaut. Und es ist klar, für einen Investor ist das natürlich ein Grund, um zu sagen, du, lieber nicht, hab keine Lust auf so eine Sache, wo ich dann irgendwie beim Schritt 3, 4, 5 oder 7 heisst dann irgendwie fertig mit deinen Investitionen. Das machst du einfach nicht gern. Und darum wollen die nicht einsteigen. Und darum geht es auch so lange, falls sie würden einsteigen. Und es ist klar, das muss man einfach bereinigen. Das hat aber nichts mit Sinn oder Unsinn von Atomkraft zu tun. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis vom Artikel, den Alex Reichmann gemacht hat.
Und es ist natürlich völlig typisch. Man kann sich ja einem anderen Beispiel auch zeigen, wie die Linke funktioniert, oder? Zum Beispiel bei den Baubewilligungen. Jetzt haben die Linken wirklich jahrelang alles gemacht, dass es immer mehr Einsprachemöglichkeiten gibt. Gerichte haben das auch noch unterstützt. Zweitens haben sie immer mehr Bauvorschriften, Umweltvorschriften, unglaublich viel Regulierungen geschaffen. Jetzt das Resultat ist, dass gewisse Bauherren nicht mehr bauen wollen, dass sie finden, das ist ein bisschen mühsam, das ist ein bisschen teuer. Und dann ist es jetzt ein bisschen ähnlich, wenn die Linken jetzt würden einfach sagen, ja, es ist viel zu teuer bauen. Man kann nicht mehr bauen. Es ist fertig, jetzt tun wir gar nicht mehr bauen. Dort sagen sie es ja auch nicht. Es ist wirklich absurd. Bei der Atomkraftwerk haben sie alles gemacht, dass der Prozess so teuer wird, nur aus politischen Gründen. Es geht nicht darum, dass man technisch nicht in der Lage ist, ein Atomkraftwerk in 5, 6 Jahren aufzustellen. Und dann wäre es auch zum Finanzieren viel einfacher, weil dann die Leute würden sagen, ja, okay, also das lohnt sich ja. Aber nein, die Linken haben alles gemacht, dass sich das nicht mehr lohnt. Und dann kommen jetzt, hallo, es lohnt sich nicht mehr, wir sind Kapitalisten und die anderen wollen den Staat zur Hilfe rufen. Ich meine, hey, ist ja absurd. Gut, also lesen den Text, das ist eine interessante Analyse. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, das auch wieder ein bisschen mit Europa zu tun hat, Studiengebühren.
Ja, das ist interessant, oder? Weil das ist wieder mit der Personenfreizügigkeit hat's da zu tun. Bis jetzt haben wir ja dort eine Ausnahme von dem Diskriminierungsverbot, wo in der Freizügigkeit drin ist. Man darf nur die Leute gleich behandeln. Bis jetzt dürfen wir ausländische Studenten anders behandeln. Wir dürfen zum Beispiel höhere Studiengebühren verlangen. Und die EU, das habe ich vor einem Jahr geschrieben, hat in den Verhandlungen gefordert, die Diskriminierung, die muss ganz weg, oder? Und man hat sie ein bisschen weggebracht, aber im entscheidenden Punkt nicht. Du erinnerst dich, vor einem Jahr hat das Parlament nämlich beschlossen, dass die ETH soll mindestens 3-mal so hohe Studiengebühren für Ausländer verlangen wie für Inländer. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, weil im Änderungsprotokoll zum Freizügigkeitsabkommen steht jetzt drin, dass wir genau das nicht mehr dürfen. Und unsere Praktikantin, Lynn Mantel, ist die fragen, die vor einem Jahr dafür waren, oder? Die da gesagt haben, teilweise sogar ein Votum gehalten haben, wie wichtig sie das finden, dass man das jetzt, müssen wir da mehr verlangen, weil ja die Schweizer ETH, die sind so keiben gut und die haben einen Grund, um mehr verlangen. Und jetzt drucksen alle ein bisschen umeinander, also die Regina Sauter tut sich ein bisschen reagieren, die Regina Durr, Mitti Nidwalden, jetzt dürfen wir halt nicht mehr, oder? Der Nationalrat Roman Hug, SVP Graubünden, der ist dann ein bisschen offener und sagt, ja, das Beispiel zeige eben, warum, dass die Verträge nicht so gut sind.
Ja, das ist interessant. Am Schluss wird es auslaufen, dass wir Schweizer einfach noch viel mehr zahlen müssen, damit sie eben gleich können Studiengebühren.
Das hat sie auch herausgefunden. Genau. Das wird teilweise sogar vorgeschlagen. Also, man muss halt eine moderate Erhöhung für alle in Kauf nehmen. Und wenn das genau ausrechnest, dann landest, und das ist die Hauptaussage eigentlich vom Artikel, dann landest, Studiengebühren für die Schweizer Studenten steigen eigentlich wegen der Personenfreizügigkeit.
Genau. Also gut, ich bin ja dafür, dass die steigen. Das wäre völlig richtig. Aber ich wollte mal wissen, wie die Linken das begründet. Ihre linke Klientel an der Universität, alle Studenten finden das furchtbar. Aber die Linken sind ja für die Rahmenverträge, weil die sind so irrsinnig. Die sind super. Gut, das ist es gewesen. Dann einfach an dem 4. Juli 2025. Dominik Freusi und Markus Somm, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch und könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut, gutes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch